Norman, starten Sie die Maschine. Willkommen zum Podcast Vanlife Berlin, Folge 2. Mir gegenüber sitzt Norman Wiebach.
Also ich habe mindestens einen Trommelwirbel erwartet. Und noch nicht abgesetzt. Ich meine, das ist es ja, oder?
Ja.
Welcome to the digital world.
In dieser Podcast-Folge geht es tatsächlich um den Aufbau des Vans.
Ja,
also und Lenkrad, der Raumkonstruktion. Meistens, ja.
Okay.
Und Gashebel, Kupplung.
Oh, da ist es aber schon Luxus.
Und Bremse. Und Lenkradschaltung.
Ja, aber deine Mühle, wie alt hast du gesagt, ist die jetzt?
35 Jahre alt.
Aber es ist ja eigentlich schon ein Klassiker, oder?
Es hat ein H-Kennzeichen, genau. Es ist ein Oldtimer.
Also wer bis hierhin gehört hat und noch nicht aufgefallen ist, dass ich absolut ahnungslos bin. Was heißt Aufbau?
Erkläre ich dir das. Das ist einfach, also Aufbau, wie die meisten oder wie sehr, sehr viele damals gebaut worden ist, dass die meisten Hersteller ja nicht gesagt haben, boah, wir bauen jetzt ein Auto und wir bauen jetzt speziell, wie es zum Beispiel bei VW, bei den VW-Bussen der Fall ist, wir machen auch eine eigene Wohnmobil-Kollektion, sondern es gibt halt zum Beispiel Leute, die jetzt klassische Lieferwegen dann sagen, okay, wir nehmen jetzt den Lieferwagen und ich als Firma konzipiere hinten drauf einen Wohnmobilaufbau. Und biete das dann, also ich kaufe euch die Autos ab und biete das dann als fertiges Auto an zum Verkauf. Oder andersrum, die Automobilfirma sagt, hey, die und die Firma, ich lasse mir jetzt von euch so Wohnmobilsachen bauen und die bieten wir halt auch mit an in unserem Sortiment. Genau, da ist jetzt ein Wohnmobilaufbau hinten drauf, was immer noch auf 3,5 Tonnen, das heißt, ich darf das mit dem B-Führerschein fahren, also ganz knapp, und eine Wohnmobilzulassung hat. Das heißt, die Wohnmobilzulassung ist, das heißt, du hast eine Stehhöhe, du hast eine Küche drin, ich glaube, das sind die, ich glaube, Stehhöhe und Küche brauchst du, genau. Und dann bekommst du eine Wohnmobilzulassung. Das heißt, du musst halt nachweisen, und halt ein Bett oder irgendwas. Das heißt, du musst nachweisen, dass es halt wirklich als Wohnung genutzt werden kann. Dann bekommst du eine Wohnmobilzulassung.
Und wofür braucht man diesen Wisch?
Diesen Wisch brauchst du, du zahlst wahnsinnig wenig Versicherung, wenn du ein Auto hast mit Wohnmobilzulassung. Und ich zahle auch wahnsinnig viel Steuern gerade aktuell, weil ich ein H-Kennzeichen habe. Das heißt, es sind 190 Euro Steuern im Jahr. Mit der geringen Wohnmobilsteuer, was du hast, mit der Wohnmobilversicherung, ist das eigentlich schon ein relativ gut finanzierbares Gerät.
Aber ansonsten hast du keine Vorteile davon, außer jetzt
schon. Ansonsten habe ich keine Vorteile davon, aber wenn ich die beiden Kosten zusammenreche, komme ich auf, wenn ich jetzt in der Großstadt wohnen würde, auf anderthalb Monatsmieten warm wahrscheinlich. Anderthalb bis zwei. Und das also nicht das so, sind meine Mietkosten, sagen wir mal
so. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, hier ist Parkplatz vor der Allianz Arena und dann gibt es ja quasi diese Bussektion und da haben wir hier noch eine Wohnmobilsektion. Und da darfst du quasi in der zweiten Reihe parken und alle anderen, die müssen 3 Kilometer...
Nein, du hast einen steuerlichen Benefit. Ob du irgendeinen anderen Benefit hast, weiß ich nicht. Ganz im Gegenteil, du darfst auf manchen, bei manchen, die speziell ausgewiesen sind für PKWs, es ist halt so eine Grauzone. Eigentlich bist du noch im PKW, weil du unter 3,5 Tonnen bist. Aber eigentlich als Wohnmobil, weil auch die breiteren Ausmaße und länger. Wie gesagt, meine ist so knapp 6 Meter lang, ohne Fahrradträger und 2,20 Meter breit, was schon wahnsinnig breit ist. Zum Beispiel ein klassischer Sprinter hat ja 2 Meter Breite. Also der ist nochmal breiter wie ein Lieferwagen. Hat Vor- und Nachteile. Du kommst so im Alltag jetzt in Berlin, war das schwierig. Also was heißt schwierig, so rumzufahren? Du bist halt so breit wie ein LKW und ein Bus. Also wenn ein LKW und ein Bus irgendwo vorbeikommt, dann kommst du auch vorbei. So.
Das ist halt geil. Du hast ja quasi die DHL-Perspektive tagtäglich. Das ist die DHL-Perspektive
tagtäglich, genau.
Und dann nimmst du dir dann auch raus, in der zweiten Reihe zu parken?
Nein. Also,
so, ja, also, Blinker an und ich will mal kurz im Späti Kaffee trinken.
Nein, nicht mal kurz im Späti. Ich schlafe jetzt hier die nächsten drei Tage. Ich fahre jetzt hier. Fahre noch meine Markise aus. Weißt du?
Ja.
Und fertig ist das Gerät. Ja genau, da sind wir doch gleich schon bei außen, apropos Markise. Markise hat es, habe ich noch nicht benutzt, weiß ich auch nicht, ob die funktioniert. Ist nicht so mein Ding, wollte ich eh noch wegmachen, aber kam ich noch nicht dazu, weil die scheppert.
Also überhaupt eine Kurbel?
Ich weiß auch nicht, wo die Kurbel ist, aber ich brauche keine Markise. Wozu brauche ich eine Markise?
Ja, ich meine, schau mal, das Ding, 83er Baujahr, das ist ja noch genau die Generation aus der ersten Folge. Hier weise Nase, hier diesen Selbstbräuner-Reflektor auf der Wampe liegen, Klappstuhl immer im Anschlag.
Ja.
Und selbst wenn man noch an den Rastplatz rangefahren ist, selbst da fand man es noch schnuggelig und hat schnell seinen Klappstuhl hingestellt. Da war die Markise quasi, das war das Statussymbol.
Richtig, das war die Markise, das Statussymbol. Yeah. Ich habe die Markise nicht einmal ausgefahren, hätte sie eigentlich auch abgebaut und ich habe auch nicht mal einen Klappstuhl im Van.
Also, also Weihnachten steht vor der Tür, da ist noch Potenzial. Da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich so, ja. Aber nee, Klappstuhl und Markise und so kommt halt einfach
mehr. Ja, aber die räudigen. Also die halt aus der Zeit. Ja, aber das mit den großen Federn, wo man sich immer so schön die Finger einklemmen konnte.
Wir hören das auch noch in den nächsten Folgen. Also Raumkonzeption auch hier jetzt auch schon. Es ist, du baust dein Leben um in ein fahrbares Automobil. Und da überlegst du dir, ob du jetzt einen Klappstuhl mitnimmst oder nicht. Und ob ein Klappstuhl jetzt wirklich ein Need für dich heißt oder nicht. Also das ist wieder die Sache, wo du sagst, hockst du jetzt dann draußen oder, wie ich es halt im Sommer gemacht habe, baust du da halt wirklich einen Stuhl oder nimmst du halt einfach eine Decke.
Nee, gut, du wirst auch älter und ich glaube, so ein Klappstuhl, das hat schon Benefits.
Das hat schon Benefits, aber ich wüsste nicht, wo ich das hätte wagen sollen.
Vor allem, wenn du dann so in die nächste Generation gehst mit Getränkehalter, da wird es dann irgendwann spannend.
Ja, gut, da musst du dann aber sehen, da verändern sich ja auch, jetzt ist meine halbe Brust voll der ganzen Sportartikel, zum Beispiel Stand-Up-Paddleboard oder so. Und wenn das im Alter wegfällt, habe ich dann Platz für Stühle? Also wenn ich
nicht mehr Stand-Up-Paddeln kann.
Stimmt.
Also vom Stand-Up-Paddling straight zum Rollator.
Ja, straight zum Sit-Down-Paddling wahrscheinlich, ja. Nee, aber dann, wenn das Board dann weg ist, dann haben ja die Leute dann mehr Platz für ihre gesundheitlichen Befindlichkeiten. Also jetzt habe ich die gesundheitliche Befindlichkeit, dass ich eine Auszeit von diesem stressigen Alltag brauche. Danach habe ich keinen Alltag mehr. Aber dann brauche ich den Ausgleich zu meinen körperlichen Befindlichkeiten.
Also wir können uns gerne nochmal hier in 30, 35 Jahren treffen und du fährst die Maschine immer noch.
Na klar. 60 Jahre alter Fiat Ducato.
Wer an Frank Thelen dreimal grüßt beim Vorbeifliegen im Flugtaxi, fährst du immer noch die alte Mühle?
Die aber dann schon fliegen kann, dann Frank. Wir haben schon viel so auf Frank Thelen gesagt.
Ja, klar, hat er aber auch verdient. Weil, wo ist Augmented Reality? Wo ist... Okay, wie ist denn das Ding jetzt eigentlich?
Genau, also das Ding ist...
Nein, pass auf, lass mich mal meine Frage fertig stellen.
Ja, bitte.
Hat der dadurch jetzt irgendwie... Wie soll ich sagen... Ich bin jetzt kein Autobauer und ich bin auch kein Schiffbauer, aber hat er jetzt irgendwie Schieflage, wenn der hinten da jetzt einfach plötzlich diesen Aufbau drauf hat, dass der hinten ein bisschen tiefer hängt und dadurch irgendwie die Traktion, ist das eigentlich ein Vierradantrieb oder wo?
Nee, das ist ein klassischer Vorderradantrieb und wenn ich hinten tatsächlich beladen bin und ich habe nicht so viel Grip, dann dreht es auch vorne manchmal durch.
Ja, tatsächlich?
Ja, ja. Okay. Hinten hängt halt wirklich Gewicht auf. Vor allem in dem Fall ist auch noch, dass ich die Küche und Gas etc., dass das alles ja auch hinten hängt, was super viel Sinn macht und auch die Toilette hinten ist. Also eigentlich die Schränke, das Gewicht der Küche, das Gewicht der Ding, ist alles hinten drin, was gewichtskonzepttechnisch jetzt nicht so wirklich Sinn macht. Ja.
Du ziehst halt den ganzen Tag.
Du ziehst halt den ganzen Tag und hinten, also die Stoßdämpfer und alles, das ist brutal.
Ja, spürst du das auf der Autobahn?
Ach, auf der Autobahn bei 85 straight durch spürst du eigentlich gar nichts. Also es ist ja wirklich eine homöopathische Geschwindigkeit, wo dir das Auto wieder nach links oder nach rechts zieht, wo es nicht wirklich, also das spürst du halt, keine Ahnung, also du drückst halt das Pedal, ne? Und das ist ja jetzt nicht so, als ob du jetzt die Wahl hättest, ja okay, ich fahre jetzt wow, bei 160 reagiert es, boah, jetzt merke ich, jetzt muss ich voll ins Pedal und bei 120 muss ich nicht so ins Pedal. Du steigst halt einfach rein. Also du steigst halt einfach rein in das Pedal. Du merkst halt Wind brutal, weil es ein Alkovenaufbau ist. Kurze Erklärung, Alkoven ist, du hast eine ganz normale Fahrerkabine und die Schlafkabine ist nochmal oben drauf gesetzt. Und das heißt, es hat halt einen CW-Wert, ich glaube, noch schlimmer als ein Bücherregal. Also wirklich, weil das ja schon unten windschnittig ist und oben nochmal drauf gesetzt. Und wenn Wind kommt, ja, merkst du es definitiv. Es ist auch super schwammig zu fahren und ob das jetzt schwammiger oder nicht schwammiger ist, bei 60 oder bei 85, eigentlich das Teil ist dasselbe. Es ist das Gleiche.
Du hängst ja eigentlich am Lenkrad, oder? Servolenkung gab es da noch nicht.
Es ist tatsächlich, du drehst wie ein Büffel.
Ja.
Also wenn ich einparke in Berlin, keinerlei Servolenkung. Nein, du machst mit zwei Händen, ziehst du an diesem Teil. Also so, dass du halt auf der Stelle, wenn du halt siehst, sich diese Räder drehen. Also dass du es halt wirklich instant, du reißt rum, aber es geht ja nicht anders. Also keinerlei Servolenkung, nichts. Bremskraftverstärker hat er, also Bremsen sind auf jeden Fall wahnsinnig gut. Ist sehr, sehr cool. Also war bei meinem T4 gefühlt dasselbe, obwohl der gewichtsmäßig so geiler war, dass er einfach auch einen geileren Schwerpunkt und geile Gewichtsverlangen hatte, dass er eigentlich besser bremst, aber der geht schon richtig gut rein.
Wäre so das nächste gewesen, so, ich glaube, du kommst an der Ampel in Berlin, Berufsverkehr.
Ach, das,
ich glaube, die Leute lieben dich, oder?
Du hast einen Benefit, weil du hast ein altes Teil und du hast ein H-Kennzeichen. Also die Leute sehen dem, also du hast eigentlich einen Vorteil, dass sie smooth sind, weil du siehst dem Karren schon an, okay, der Typ, der da drin hockt, betet jeden Tag, dass er überhaupt noch fährt. So. Und bei einem T4-Bus, den ich vorher hatte, der ja schon optisch und so, gut, auch 28 Jahre alt, aber der ja schon auch, ich sag mal, jetzt, es gibt ja viele T4-Busse, die noch rumfahren oder aber auch normal schnell rumfahren. Und ich hatte ja auch nur einen Saugdiesel, also auch der ohne Power. Die wollen ja schon, dass hier zeitig vorangeht, weil das ist ja ein Bus hier und warum kann der nicht? Dann ist es was anderes. Und da haben die Leute mich auch wirklich weggehobt, wenn ich auf der mittleren Spur bei 110 gefahren bin, um halt die LKWs zu, oder halt auf der linken Spur bei einer zweispurigen Autobahn. Das haben die nicht eingesehen. Bei dem ist jetzt ganz anders. Wenn ich bei dem mit 95 die LKWs überhole, die mit 90 fahren, oh ja, die alte Karre, die kann ja nicht schnell, das ist ja ganz normal. So.
Was, naja gut, aber ich glaube, da kommt jetzt nicht der Audi mit 300 von hinten und sagt, ach, schau mal, der hat ein H-Kennzeichen. Alles geil.
Witzigerweise, du hast tatsächlich einen relativ hohen Sympathiefaktor. Es ist tatsächlich so. Ja, du hast ein H-Kennzeichen und von jung bis alt, werde ich sehr oft angesprochen. Das ist halt schon etwas oldschool aus den 80er Jahren. Er sieht auch noch aus wie aus den 80er Jahren von damals. Und es ist schon viele, dass aber sowohl die sehr, sehr junge, die das irgendwie wieder hip finden, weil das ja so retro ist, mich darauf ansprechen, aber auch die klassischen älteren, die den schon irgendwie süß finden und das halt schon irgendwie cool ist, dass es diese Autos noch gibt mit dem H-Kennzeichen. Ich glaube, nur dieses H-Kennzeichen hat eine gewisse Faszination, da sagt, oh, das ist ein Oldtimer. So, oh ja, der wurde irgendwie, und dann diese Faszination, okay, der ist alt, man muss ein bisschen viel schrauben, da ist nicht so viel Elektrik dran und es ist echt viel zu schrauben. Aber gut, du kannst ja alles machen, das ist ja keine Atomphysik und da drin ist ja wirklich keine Elektrik verbaut, was ja Vorteile und Nachteile hat, aber du hast ein wahnsinniges Sympathiefaktor, weil es ein altes Auto ist. Und weil du außerhalb jeglicher Konkurrenz einfach auf diesen Straßen dadurch fährst.
Ja, okay. Jetzt hast du aber auch gerade irgendwie so gesagt, ja okay, die sind nicht mehr, ich fahre nicht mehr so häufig rum. Ja. Also ich möchte vielleicht noch nicht droppen, wo ich die vielleicht häufiger stehen sehe, aber... Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich meine, ich darf ja jetzt natürlich das Feuerwerk noch nicht am Anfang zünden.
Natürlich nicht.
Aber wo kriegt man denn dann sowas her?
Es gibt verdammt viele. Aktuell gibt es verdammt viele zu wahnsinnig günstigen Preisen. Deswegen habe ich den ja. Ich habe den ja nicht, weil ich den so geil fand, sondern weil ist im Raum, wo ich damals gesucht hatte, im Umkreis von 120 Kilometer wirklich 7 von der Qualität gut und auch noch TÜV, mit TÜV noch dran standen, weil es halt wirklich Leute gab, die sich darum gekümmert haben über die letzten Jahre.
Aber waren die eingemottet oder standen die...
Das sind die klassischen Dinger, du fährst damit wahrscheinlich im Mai immer Zu Tante Gerda. Na, in den Schwarzwald. Mhm. Für eine Woche. Über Pfingsten vielleicht. Und fährst damit 3 Wochen im Sommer an den Gardasee. Das ist das klassische Auto dafür.
Von Gerda an Garda, okay.
Das Teil ist 35 Jahre alt und hat 250.000 Kilometer. Das haben manche Audis nach 10. Also das muss ja auch nicht, das muss ja auch, also das Teil stand auch mal und wenn, dann wurde es halt gepflegt und es ist halt wahnsinnig gepflegt. Also bevor ich das hatte, war es ein wahnsinnig gepflegtes Auto. Hat da keiner drin gewohnt. Das Auto würde ja faktisch benutzt, also gefühlt 4 bis 5 Wochen im Jahr. Also es stand 47 Wochen rum. Und ich habe das Ding jetzt seit 2 Monaten, knapp 2,5 Monaten. Und ich habe das, glaube ich, schon mehr gerockt als ein Vorbesitzer vorher. Wie viele Vorbesitzer das waren, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, es gibt keine Dokumentation von dem Auto.
Ja, aber was macht denn das Gefährt jetzt so besonders, dass das für dich attraktiv war?
Ich habe das eigentlich nur genommen, obwohl viele andere viel besser dran standen, ist die Raumaufteilung. Du kommst rein, also die Türe ist erstmal hinten rechts, also fast ganz hinten. Mhm. Das heißt, du gehst rein, hast dann sofort hinten komplett die Küche und dann daneben, neben der Küchenzeile, die Toilette, die kleine Toilettenkabine. Auf circa 1 Quadratmeter. Und dann hast du im Grundaufbau waren das da 2 sehr lange Sitzbänke, links und rechts, wovon ich eine rechte Sitzbank rausgebaut habe und da mein Arbeitsbereich ist mit meinen 2 Keyboards und meinem Laptop. Und links die lange Bank und du hast in der Mitte super viel Platz zum Durchlaufen. Also du kannst da gehen und stehen und drehen und da passt meine Yogamatte hin. Also du hast da wirklich 2,5 Meter auf Meterbreite. Das heißt, du hast wirklich so eine Art wie einen Raum da drin. Also da steht jetzt kein... Also wirklich, die Sitzbänke sind längs. Das heißt, da steht jetzt keine Bank dazwischen, wie in einem Bus oder so. Sondern da ist wirklich Freiraum, dich zu drehen, dich zu bewegen. Und das auf 2,20 Meter Breite und das auf jetzt im Wohnraum auf 3 Meter oder 3,50 Meter Länge. Und das ist halt schon Platz, was so... Das ist ein Raumwunder. Und deswegen habe ich das genommen. Da steht... Normalerweise steht da ein Tisch, der ist aber rausgebaut. Hast du eigentlich wirklich was zum Drehen und zu wenden? Hast einen großen Raum, ohne dass in der Mitte was steht? Hast du da eine Küche? Hast du da die kleinen Baddusche? Und hast dann den Alkovenaufbau, da wo die Schlafkabine ist, quasi über dem Fahrerbereich. Also um das wirklich nochmal in Zahlen hinzubringen, dass du hast quasi einen Wohn-, Arbeits- und Küchenraum jetzt von so circa 5 Quadratmetern. Würde ich jetzt mal tippen. Vielleicht 5, 6 Quadratmeter. 2,20 Meter auf 3 Meter. Sagen wir mal 6 Quadratmeter, 6,5 Quadratmeter. Hast ein Klo mit knapp 1 Quadratmeter. Klo, Dusche mit 1 Quadratmeter.
Also Dusche ist auch drin.
Wäre auch eine Dusche. Also das ist... Dann gehen wir gleich zur Dusche an sich. Oder zum Bad an sich. Das Bad hat ein Porta-Potty. Also das war mal eine feste Toilette eingebaut. Die wurde ausgebaut. Wie ist das gut so? Porta-Potty. Porta-Potty ist quasi eine tragbare Toilette, die du überall hinstellen kannst, wo du den Ring hast, wo du dich draufsetzt. Und direkt darunter
warme Brille,
ist das Gefäß, das dir deine Fäkalien auffängt. Mhm. Hat Vor- und Nachteile, weil du hast jetzt keinen... Hast du nicht das klassische Abwasser und das fängt es in irgendeinem Box auf, sondern du hast es dann direkt unter dir, wie bei einem Plumpsklo zum Beispiel.
Mhm. Aber das dann direkt auffällt. Chemikalien in dem Sinne, oder?
Da musst du dann Chemikalien rein.
Ach, da musst du dann.
Zersetzt. Wobei ich aber schon vorher weggreifen möchte, ist, ich habe es nie benutzt. Wie und warum, hören wir dann noch in der nächsten Folge, aber steht auf jeden Fall bis heute noch ein fertiges Porta-Potty und was aber ich aktuell noch nicht benutzt habe.
Aber mittlerweile gibt es doch bestimmt auch ökologische Lösungen, oder?
Es gibt ökologische Lösungen, dass du eine Trockentoilette und sowas, ja. Habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist, das zersetzt sich dann da drin und das ist in diesem kleinen 1 Quadratmeter Raum und alles. Das ist schon sehr geruchs...
Okay.
Das heißt, du hast die Chemikalien eigentlich auch nur, und das sind auch ökologisch abbaubare Chemikalien, eigentlich nur, um den Geruch zu unterdrücken und um es zu desinfizieren. Mhm. Bei der Trockentoilette hast du dann noch das Problem, dann kommen die auch Viecher etc. Also es ist schwierig auf so kleinem Raum, das wirklich ökologisch hundertprozentig zu lösen. Naja, was du noch in der Toilette hast, wie gesagt, auf einem Quadratmeter ist, du hast Spiegel, du hast einen klassischen Schrank und du hast ein Waschbecken mit fließendem Wasser. Mhm. Genau. Und sonst die Küchenzeile, hinten im Van ist, du hast klassischen Gasherd, du hast auch ein Spülbecken, auch da fließend Wasser mit einer Wasserpumpe und halt Schränke. Genau, und sonst, wie gesagt, der Wohnbereich mit einer langen Sitzbank, wo im Zweifel auch drei Leute nebeneinander passen könnten, und gegenüber halt den Arbeitsbereich. Also ich habe tatsächlich eine 1,40 Meter breite Matratze da reingekriegt. Mit dem Schlafbereich. Das ist für alleine ist das schon sehr, 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 sehr cool.
Ja, und wenn du jetzt sagst, du hast da den vielen, wie sagt man dann, ja, Freibereich, und du breitest ja deine Yogamatte aus.
Die liegt da immer.
Bei welchen Übungen reicht der Platz nicht?
Ich kann da drin stehen, aber alles, was, ich glaube, ich habe dann noch 20 cm oder 15 cm bis zur Decke, aber ich kann meine Hände nicht nach oben ausstrecken. Also klassische Yoga-Baum oder das nach oben ausstrecken ist ja nicht drin. Aber sonst geht da alles. Weil wie gesagt, das Ding hat auch 2,20 Meter Breite. Ja, kannst dich eigentlich auch quer reinlegen.
Ganz komm, klar. Schnellfragerunde, wo kriegst du dein Internet her? Hast du so eine Satellitenschüssel, so creepy, wie man das so damals irgendwie noch aufs Dach geschraubt hat?
Das würde ich in der nächsten Folge gerne erklären. Also wir haben zum Beispiel das Raumkonzept außen, wir waren jetzt innen. Raumkonzept außen ist, ich habe halt eine Leiter, um aufs Dach zu gehen.
Wie oft warst du da schon?
Oh, ich war den Sommer über, seitdem ich das hatte, habe ich da oben Dach auf der Dachterrasse gegessen. Zum Sonnen und oder was? Ja, zum Sonnen oder halt zum Rumchillen, und das ist halt schon cool.
Okay.
Also ich habe keine Terrasse, es ist halt noch ein Dach, wo ich halt drauf hocke. Es ist halt, der Plan ist halt wirklich da Paneele dann da drauf zu bauen. So Holzpaneele, ja klar. Ja, du hast ja Dachterrasse, du hockst ja dann da oben und sonst für den Sommer, klar, zieh ich da Holzpaneele drauf.
Fehlt ja eigentlich nur noch der Jacuzzi oben.
Ja, Jacuzzi ist jetzt, ja, da ist halt die Solarzelle, das ist halt das Problem, deswegen ist da jetzt nicht so, da habe ich jetzt nicht allzu viel Platz. Aber genau, ich habe auf jeden Fall hinten eine Leiter aufs Dach, wo ich halt aufs Dach gehen kann und da rumhocken oder alles mögliche. Ist manchmal schon cool. Also es war cool am See, wenn du dann irgendwie unten bist und dann gehst du halt aufs Dach und nimmst halt deine Decke mit, breitest deine Decke auf dem Dach aus, vor allem ist ja auch ein Riesengefährt. Hockst halt da auf dem Dach rum. Ist halt schon, hat schon was.
Also bist du am FKK-Strand auf jeden Fall der Player.
Ja, bin ich auf jeden Fall der Player, vor allem noch mit meinem Fernglas. Auf jeden Fall der Player.
Ja, aber da kann ja eigentlich rein theoretisch, wenn das Ding jetzt hier heute gerade auf dem Parkplatz steht, kann jetzt jeder Hans Gogisch da irgendwie draufsteigen. Ja,
und genau. Und auf dem Dach rumhocken. Es kann aber auch jeder Hans Gogisch kann auch auf dein Auto aufs Dach steigen und auf dem Dach rumhocken.
Ja gut, wenn ich gerade Krawalle in Hamburg oder in Berlin sein, so, in den seltensten Fällen. Und ich glaube, mein Auto, aber hat nicht
diesen Status-Symbol-Charakter. Ich glaube, in seltensten Fällen steigt auch jemand hoch.
Also, wobei, wenn wir jetzt schon so weit sind, dann muss ich ihn vielleicht, also es platzt förmlich aus mir raus, ich kann mich gerne zurückhalten. Also ich kenne diese Mobile nur, wenn das Lämpchen an ist und dann steht meistens Open oder das Herzchen leuchtet irgendwie. Ja. Dann weiß man, da ist heute was zu holen.
Ja.
Und wenn aus ist, dann ist auch abgeschlossen.
Ja.
Also so das klassische, ich sag's jetzt einfach mal, wir sind ja hier unter uns, so das, wie soll ich sagen, das universal Nuttenmobil. Von
nah bis fern ist es bekannt. Jetzt haben wir das seit einer Stunde und jetzt endlich hat er es
geklappt. Hat er sich getraut. Ja, aber du deswegen sagst, es ist so schwierig zu lenken. Glaube ich auch nicht, dass sich da Frauen hinknallen und sagen...
Ich würde das jetzt nicht gendern. Ich glaube, das könnte Frauen genauso fahren, aber die müssen halt wissen, wie sie es halt fahren. Also du musst halt das Teil halt auch... Das kann jeder fahren.
Also ich glaube, ich könnte es nicht.
Ja doch, du musst es halt ein paar Mal fahren.
Ich glaube, ich hätte es schon versenkt.
Du musst halt einfach ein paar Mal fahren.
Ja, vor allem mit deiner Gangschaltung hier, Lenkradgangschaltung.
Ja, ich komme jetzt auch nicht. Ich habe ja, also gut, ich bin davor den VW-Bus gefahren, das ist vielleicht ein Feature, aber davor hatte ich mal 2 Jahre lang ein Auto. Aber dann bin ich sonst, der Rest von meinen 12 Jahren, bin ich ja nie Auto gefahren. Also muss ja auch mal sehen. Deswegen, das kann jeder. Das konnte auch damals jeder. Also damals war ja jedes Auto so und jeder ist damals Auto gefahren. Also Mann wie Frau, wie Alte, wie Junge, wie war ja jetzt nicht die Ausmaße, aber zumindest, dass es komisch angefahren ist, dass es mal gerumpelt hat, dass es kein ABS hat, dass es keine ESP hat, dass es keine Servolenkung hat. Aber damals sind die meisten ja auch nicht gestorben beim Autofahren.
Gut, ja. Die Steilvorlage nehme ich jetzt nicht mit. Aber wenn du jetzt so dir anguckst, man könnte ja das Ding eigentlich schon mal richtig aufbohren und könnte sagen, hier, piep, 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 rückwärts geht auch noch, dass er dir irgendwie sagt, so Einparkhilfe, Videokamera, weil du siehst ja hinten gar nichts, oder? Du bist ja lost.
Ich bin hinten, ich habe ein Fenster hinten, also über der Küche, ganz hinten in der Überküchenzeile ist ein Fenster. Ach, rückwärts einparken ist klassisch, du tastest dich vor, steigst aus.
Ach ja, wirklich?
Steigst du, ja, klar.
Ja, okay.
Ja, klar. Vor allem die Reifen, die sind noch dünner, das heißt, der Alkoven, der Aufbau, ragt auch über den Reifen raus. Mhm. Das heißt, du weißt auch gar nicht genau, wo du mit den Reifen bist, weil der Aufbau halt breiter ist. Du weißt nicht, wo links, wo rechts ist. Ich habe das Ding einmal kurz, da war ein großer Baum und ich wusste, ich komme dahin, aber der Baum ist halt auf den, das Ding hat ja knapp 3 Meter, auf 2,5 Meter so leicht eingesetzt. Mhm. Und ich habe gedacht, ich komme am Baum vorbei. Unten ja, also unten die ersten 2,5 Meter, ja. Und plötzlich schrammt das da oben dran, wo ich denke, okay, es schrammt halt auf knapp 3 Metern. So. Mhm. Was du ja auch nicht mitberechnest. Weißt du, du hast einen Baum, der normalerweise so steht. Und ja, ist halt ein mega fettes Teil, wo du halt aufpassen musst. Und so ein Teil fährst du halt eigentlich, du packst das Ding auf die Autobahn, fährst es auf irgendeinen Campingplatz, wo es halt wirklich breit ist, oder stehst halt auf irgendeinem breiten Parkplatz auf dem LKW. Sachen, du fährst das Ding eigentlich nach Hause und benutzt das nicht, um alle 5 Tage in Berlin umzusetzen. So.
Also nicht zum Wochenende Einkauf.
Nicht, definitiv nicht zum Wochenende Einkauf. Vor allem, es hat ja auch kein Kofferraum. Ne? So. Das heißt, du hast
nur die Tür. Du kannst es ja quasi direkt in die Küche. Also das ist
ja
eigentlich schon.
Ja, ich trage es direkt in die Küche, weil die Tür ist ja neben der Küche. Aber das Witzige ist, es hat mich in Berlin jetzt ein Bekannter gefragt, ob ich dem so eine Soundanlage rumfahren kann. Vielleicht, ja, also vom Platz her theoretisch, ja, aber die geht durch keine Tür durch. Ja, weil mein Opel Omega kann das nicht. So, in dem Opel Omega passt das Ding rein. Bei mir passt das nicht rein. Ja, aber ich habe gedacht, das ist ein Wurm. Ja, aber es geht nicht durch die Tür.
Ja, aber du hast nur diese eine Tür. Du hast ja nicht noch irgendwie eine Luke, eine.
Ja doch, ich habe ein Fenster, das ich aufmachen kann.
Ja, schon, aber nicht sowas wie ein Kofferraum, wo man sagt.
Nee, gar nicht.
Mach mal Heckklappe auf.
Nee, gar nicht, null.
Okay.
Also du kannst es über das Fenster, über die 2 Meter da reinwuchten. Wenn du Bock hast, dein Subwoofer, also weiß ich nicht, so eine Konzertanlage über 2 Meter reinzuwuchten, klar, do it, aber sonst nicht.
Und dürftest du rein theoretisch dir jetzt noch irgendwas aufs Dach stellen und das irgendwie halt mit Spanngurten?
Ja, dafür sind sogar die, die ich ja wegbauen will, dafür, dass die Dachterrasse hinkommt, dafür sind ja die Dachträger da. Also darfst du ja auf jedem Auto auch
Dachte ja, gut, aber dann wird dein Ding ja irgendwie 3,5 Meter hoch irgendwann.
Ja gut, aber ganz ehrlich, du hast den Gap, dass du, also du bist über 2 Meter sowieso der, also bist sowieso, hast du sowieso verloren. Das heißt, Tiefgarage ist raus, Ding ist raus und dann hast du ja zwischen 2 Meter, manchmal ist da die Grenze so 2,20 Meter, 2,40 Meter. Und dann hast du ja bis 5 Meter ja freien Lauf. Also entweder du kommst da nicht rein, wo auch nicht die LKWs reinkommen, oder du kommst halt allem rein, wo halt auch die LKWs reinkommen. Also, und du, ist ja alles vollkommen, ganz im Gegenteil, ich war sogar manchmal piss, dass man, ich hatte Stehhöhe im VW-Bus, dass vieles einfach so begrenzt war auf 2,20 Meter und da kam ich auch nicht rein. Also auch mit dem VW-Bus nicht, der ja wirklich viel kleiner war. Da kam ich eigentlich in genauso viel rein, wie ich jetzt reinkomme. Manchmal die Breite statt mit 2,20 Meter ist halt echt breit. Aber Ich kann das alles befahren, was ich mit dem VW-Bus auch befahren konnte. Aktuell noch. Klar gehen manche Parklücken nicht auf dem Parkplatz, weil das Ding halt super breit ist. Und mit dem Fahrradträger hinten drauf, wo vier theoretisch vier Fahrräder drauf passen, der hinten noch mal eine Länge hat, brauche ich eigentlich zwei Parkplätze. Das ist halt für die Stadt, das ist halt nicht wirklich hundertprozentig praktikabel. Aber sonst ist das Ding genauso zu fahren wie eigentlich immer. So.
Kannst du von der Fahrerkabine eigentlich in den Wohnraum? Oder?
Genau, du kannst direkt durchlaufen. Ja? Was mir auch, ja, das, sonst hätte ich es nicht gekauft. Ich einfach nur aus Sicherheitsprinzip, ich parke auch so, dass ich eigentlich auch immer wegfahren kann. Weil wenn du da drin schläfst und du merkst, okay, da ist irgendwas kacke oder irgendjemand will dir jetzt dein Auto aufknacken oder irgendwelche Besoffenen randalieren da draußen, bin ich jetzt eher nicht der Typ, wenn drei Leute da draußen stehen und sagen, Entschuldigung, also nachts um drei, Entschuldigung, was machen Sie hier? Ich verklage Sie, nee, ich tue halt vorne hin und fahre halt einfach weg. So, also das ist, glaube ich, die smoothere Nummer, als einfach dann zu sagen, okay, sondern ich schaue halt einfach, dass vorne halt irgendwie frei ist. Mich dann halt einfach wegfahren kann.
Ja, da brauchst du halt noch so Special Gadgets, so Go-Go-Gadget,
Pfefferspray. Ja, Helikopter und so, ja, voll. So die James Bond Nummer.
Ja. Yeah.
Eigentlich ja, aber wie gesagt, bisher toi, toi, toi. Das Auto macht jetzt auch nicht den Eindruck, als ob da jetzt so viel zu holen wäre da drin. Also es ist schon okay, Die Karre ist okay.
Ja, aber du hast jetzt aufgeräumt. Ist aufgeräumt. Also entweder ist mit der Drohne Nutten, ja, oder dein ganzer Hausstand. Also gibt ja dir irgendwie schon was zu holen.
Ja, das ist richtig. Wobei, an Methadon traut man sich nicht ran. Bei Noten weiß er nicht, da können halt echt ein Striche, also halt ein Lude drin sein, der richtig zu langt. Da kannst du auch richtig, richtig schlechte Laune haben. Wenn das Licht aus ist, ist halt einfach das Licht aus. Ja, oder ist halt irgendjemand, ja, du gehst ja nicht davon aus, dass da Leute seinen ganzen Hausstand drin hat. Oder andersrum. Das, was ich tatsächlich noch von Wert habe, das habe ich ja meistens dabei, weil das benutze ich jetzt von Laptop etc. irgendwas. Klar, da sind jetzt vielleicht Sachen drin, die halt auch Wert haben, aber grundsätzlich das, was das teuerste ist, das habe ich ja meistens bei. Mhm. Weißt du, was ich noch erzählen wollte, ist noch das Weitere. Wenn wir nochmal zum Konzept und nochmal nach innen kommen. Ja. Was haben wir denn? Ja, ich habe halt auch noch eine Heizung. Das ist eine Gastherme mit Flamme, mit offener Flamme. Birgt Probleme. Komme ich gleich zu. Was ich noch habe, ist, also dass die Heizung eine Gastherme, was ich noch habe, ist klar Strom. Oder generell die Technik. Ich habe zwei Innenraumbatterien. Die werden geladen über die Solarzelle. Mhm. Die Solarzelle und der Strom im Innenraum, also die beiden Batterien, versorgen in dem Sinn die Wasserpumpe für Küche und Bad, versorgen den Ventilator der Gastherme und ich habe auch noch 12 Volt Steckdosen für das Laden von elektrischen Geräten. Also zum Beispiel Handy. Zum Beispiel, ich habe meinen Laptop oben gebaut auf 12 Volt. Heißt, ich kann den Laptop auf 12 Volt laden. Ich habe meine beiden Keyboards umgebaut auf 12 Volt, das heißt, die kann ich damit auch versorgen. Genau, und die werden geladen über die Solarzelle. Oder wenn ich Landstrom habe, ich habe noch einen Anschluss für Landstrom, das heißt, wo ich quasi 230 Volt anschließen kann. Da werden sowohl die Batterien geladen, als auch dann gehen die 12 Volt Steckdosen nicht mehr, aber ich habe da noch verbaut 230 Volt Steckdosen, die nur gehen, wenn ich 230 Volt, genau, Volt anstecke. So viel zu dem Thema, ja.
Und du stellst dein Auto jetzt, dein Van, irgendwo hin und sagst, ich gucke das jetzt, keine Ahnung, 4 Monate nicht an, weil, warum auch immer. Wie lange halten die Batterien, dass du sagst, ich steig mir 4 Monate immer noch ein und da ist noch Saft drauf, oder?
Ja, komm, dann warten wir ja dann erst recht, weil dann lädt ja die Sonne die Batterien wieder auf. Was ich jetzt für ein Problem habe, ist, jetzt bei dem Sonnenstand lädt er halt die Batterie über Solar nicht wirklich auf. Hm. Wo ich da wiederum ja zu dem Thema komme, ist, ich habe ja eine alte Gastherme mit Flamme. Die Sache ist, wenn der Ventilator richtig funktioniert, dann hast du wieder das Thema Strom. Das heißt, wenn du wenig Strom hast, jetzt bei dem Wetter und Strom versorgt halt die Innenraumleuchtung und so und du benutzt halt viel Strom und die Solarzelle lädt das halt nicht wirklich auf. Hast du halt das Problem, dass auch vielleicht, wenn du dann heizen willst, auch der Ventilator nicht mehr funktioniert, der halt die Luft umwälzt vom Gas. Und dann kann es halt sein, dass dann halt die Luft steht und dann hast du bei einer offenen Gasflamme dann wirklich schon ein Problem. Mhm. Ja. Aber, ja. Mhm.
Ja.
Das ist die einzige Frage.
Wenn du schläfst, wie machst du das dann?
Wenn ich schläfe, dann lasse ich eigentlich, ich lasse das Ding aufheizen, mache eigentlich zum Schlafen das Ding aus. Wobei, es ist alt, es ist nicht wirklich gedämmt, das heißt, Innenraum ist Innentemperatur ist Außentemperatur im schlimmsten Fall. Es kann nachts schon sehr kalt werden, aber ich habe zweimal die Gastherme laufen lassen, wenn ich aber auch weiß, dass aber auch die Lüftung läuft, auch durch die Nacht, dass ich so viel Strom habe, dass auch die Lüftung durch die Nacht läuft. Weil dann gibt es keine Probleme, dann heizt sich einfach mit der Gastherme halt auf geringer Flamme halt durch, aber dann wird es halt nicht allzu kalt. Mhm. Dann über die Nacht, genau. Was ich zudem noch in dem Auto verbaut habe, ich habe zwei Wassertanks, die zusammen ca. 100 Liter fassen. Ich habe nochmal 100 Liter Frischwasser. So viel eigentlich zum Thema Versorgung. Genau, ich habe eine Küche halt mit Gasherd, mit Gaskühlschrank, der leider aktuell nicht funktioniert. Also der ist auch per Gas betrieben, der funktioniert nicht. Das heißt, ich habe aktuell keinen Kühlschrank. Bei den Temperaturen ist wenig Probleme, weil du packst dir das Ding einfach aufs Dach und dann hast du sogar noch eine Gefriertruhe dabei. Genau, das ist so gerade der Aufbau.
Ja, und dann natürlich noch dein Multimedia-System.
Mein Multimedia-System. Ja,
5.1 Dolby mindestens.
Atmos 3D sogar. Nee, tatsächlich. Ja, es gibt zwei Lautsprecher, auch hinten, die gekoppelt sind an den CD-Player vorne. Den ich nie benutze. Weil ich aber auch nicht Radio höre, also eigentlich Makulatur. Genau. Aber sonst, ich habe halt da nur Kopfhörer, ich habe keine Boxen, ich habe nichts. Kannst auch nicht reinstellen, weil du hast ja keine 230 Volt. Also kannst ja auch nicht die Surround-Anlage anbauen.
Ja, aber jetzt beim Autofahren, wie ist denn da so der Geräuschpegel? Könnte man rein theoretisch, ja, wenn man wollen würde, ein Radio hören oder sagt man so, okay, muss...
Ja, also es kommt auch an, also bei 85 km/h, das scheppert und es klappert und es ist schon wahnsinnig laut. Ja, wahnsinnig laut.
Aber ich finde wirklich nach 35 Jahren, wenn man sonst so sieht, so ein Auto oder ja, auch Vans sind ja dann irgendwie Gebrauchsgegenstände, dass nach 35 Jahren immer noch so dasteht und das Nuttenmobil im vollen Glanz erstrahlt auf dem Parkplatz, es ist schon, also es ist nicht selbstverständlich.
Es ist nicht selbstverständlich, aber weil das Ding halt einfach gepflegt wird, weil du es aber auch so benutzt, dass du sagst, es ist wahr, ich benutze, bin vielleicht wahrscheinlich auch der Erste, der das als Alltagsgegenstand benutzt.
Also Heavy-User quasi auf die letzten Tage.
Absoluter Heavy-User. Wo ich sage, okay, das Ding ist relativ billig geschossen. Ich hoffe, dass ich es durch den TÜV kriege, durch den nächsten, dass ich es noch 2 Jahre habe. Was auch funktionieren wird. Ich muss ein bisschen Geld reinstecken. Aber ja, du musst ja damit sehen, die Leute, die das benutzt haben, sind ja nicht zur Arbeit gefahren oder irgendwas, sondern die wollten ja für eine gewisse Zeit auch darin wohnen. Das heißt, du hast das Ding eigentlich genauso gepflegt, wie du dein Zuhause auch gepflegt hast. Im Auto ist so, zack, das Ding muss funktionieren, machst alle 2 Jahre TÜV, scheiße, alle 5 Jahre brauchst du neue Reifen und hoffentlich hält das. Und du drückst das und gibst Gas und bremst das Ding. Aber da weißt du, genau was ich jetzt mache, ist dieses, was passiert eigentlich, wenn das Ding einen Schaden hat? Es ist ja jetzt nicht so, ja, dann schleppt mich der ADAC ab und sagt, ja, wir brauchen jetzt 4 Tage für die Reparatur. Ja, dann sage ich der Werkstatt aber, ja, das ist okay, weil ich schlafe heute Nacht in ihrer Werkstatt. Nein, das ist ja, ist ein anderes Verhältnis zu dem Gegenstand, wo ich dann sage, hey, ich passe vielleicht besser darauf auf, dass ich nicht mit dem Motor liegen bleibe, ich schaue, dass genügend Öl da ist oder so, sondern ich kann mir jetzt nicht einen Mietwagen holen, weißt du, so einen Mietwagen. Ja, ich hätte denselben Fiat Ducato bitte und ich müsste dann alles umbauen, genauso wie ich es da hätte für 4 Tage. Deswegen passt du halt auch besser drauf auf und deswegen, glaube ich, hält sich das auch. Weil halt Leute auch wirklich drin wohnen wollen, dann wollen die aber auch, okay, die sagen jetzt, ich fahre 3 Wochen lang zum Gardasee und ich will darin wohnen, also passe ich auch wirklich drauf auf. Also und schaue halt, dass das Ding läuft. Weil wenn das nicht läuft, dann stehe ich in Italien oder in Österreich oder irgendwo halt am Straßenrand und denke mir, ja okay, jetzt holst du halt doch ein Hotel. So. Mhm. Aber deine Wohnung ist gerade in Gefahr. Also dein, da, wo du nachts bleiben kannst, ist gerade... Mhm. Deswegen wird das anders benutzt wie jetzt, ich sag mal, ein Auto, um von A nach B zu kommen. Okay. Deswegen stehen die ja meistens auch sehr, sehr gut da.
Gut. Ich vergreife mir einfach schon wieder jegliche Anspielung. Aber ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das Geheimnis zu lüften, was die Zuhörer wirklich jetzt seit 2 Folgen quasi gefesselt hat. Was ist der Spitzname für dieses Gefährt? Dein Spitzname?
Mein Spitzname ist dieser Spitzname, den ich leider nicht der Erste war, der ihm das gegeben hat. Dieser Spitzname ist Gurke. Die Gurke. Witzigerweise, ich glaube, ein oder der Vorbesitzer hat mir erzählt, noch ein Vorbesitzer, also er hat den auch schon übernommen. Ein Gurke trifft es halt echt wahnsinnig gut. Also das Ding ist nicht schnell. Das Ding ist aber, es ist tatsächlich, also Gurke trifft es irgendwie sehr, sehr gut. Weiß ich auch nicht warum. Es ist ein bisschen schnell.
Aber mittlerweile ja wirklich mit Stolz vor sich hergetragen, oder?
Ich glaube ja. Aber da, diese Kiste ist auch, da ist auch die Reise, da ist auch die Reise das Ziel. Also so eine Kiste kaufst du ja nicht, wenn du jetzt weißt, okay, du bist langsamer. Also außer du willst irgendwie 16 Liter Diesel verbrauchen und das Ding durchtreten, aber du bist eigentlich langsamer wie der LKW auf der Autobahn mit 85 oder 90.
Aber wenn du dann jetzt deine 85 fährst, trittst du durch?
Nein, nein. Wenn ich durchtrete und das ist alles gut, komme ich vielleicht auf 100. Okay. Habe ich ihn noch nicht bekommen, aber auf 95 krieg ich ihn bestimmt.
Okay.
Also 100 habe ich, aber ich habe ihn auch, glaube ich, noch nicht getreten.
Die Frage ist auch so ein bisschen, wer fährt dann da eigentlich...
Wen, ja.
Ja.
Wer fährt eigentlich wen?
Ja.
Das ist richtig. Also ab einer gewissen Temperatur, ab einer gewissen Geschwindigkeit, wenn ich auch in diesen Spurrillen bin, lasse ich auch manchmal wirklich gekonnt dieses Lenkrad los, weil der macht irgendwas und ich... Und wenn du den Fehler machst, du steuerst zwei, dreimal gegen, dann irgendwie ist ganz bescheuert und dann gibst du dem erstmal eine Spur und dann findet der zeigt manchmal dahin, wo er halt hinfahren will. Und dann sagst du halt, na gut, dann ist mir egal, dann sag du halt an.
War ein Tempomat oder nicht?
Nein. Das wäre natürlich dick. Hatte mein T4 VW-Bus, wäre auch easy nachzurüsten. Jetzt schaue ich habe nächsten Frühjahr den TÜV. Wenn der nochmal 2 Jahre durchmacht, wenn da nochmal alles gut ist, dann wegen Rost und wegen allem Möglichen, dann brauche ich auch ein Tempomat, ein geht relativ schnell.
Kurz präzise auf den Punkt, besser als erste eigene Wohnung als Student oder schlimmer?
Ich muss mal kurz zurückgehen. Im Allgemeinen oder meine?
Du sagst jetzt, du bist autark. Das heißt, du musst ja eigentlich nicht mal vor die Tür gehen. Du hast dein Wasser da, du hast deinen Strom da, du hast deinen Abfall da. Den hast du wahrscheinlich in der Studentenwohnung auch nicht jeden Sonntag runtergebracht.
Ja, das ist richtig. Also eigentlich ist es dasselbe.
Ja, okay.
Es ist eigentlich dasselbe. Also wenn du willst, dann musst du nicht vor die Tür gehen für ein paar Tage.
Und quasi ja dann schon wieder. Immer, im wahrsten Sinne des Wortes, Essen auf Rädern.
Du hast quasi Essen auf Rädern. Das heißt, du bist dein eigener Lieferservice.
Ja.
Wenn du so willst, ja.
Lassen wir noch zum Rebbe auschecken.
So.
Ich lade gleich die Paletten rein.
Wenn die Paletten reingehen würden, die gehen ja leider nicht rein. Aber ja, das ist. Ich könnte auch selber Pizza ausfahren. Also so.
Selber backen?
Ja, alles möglich. Ich könnte selber backen und selber ausfahren. Ja.
Wobei, das wäre nochmal ein ganz, ganz interessantes Lieferando-Konzept. So quasi.
Ein sehr interessantes Lieferando-Konzept. Das heißt, du backst eigentlich während der Fahrt und bekommst dann an und die Pizza ist fertig.
Naja, oder du machst das eher gediegener. Ich fahre mit dem Transporter erstmal bei dem Kunden vor die Haustür und nehme mir jetzt noch 20 Minuten Zeit,
vor ihm
quasi einen aufzubacken.
Oder durch ein ganz gemütliches Sushi zu rollen.
Also ich kann auch gerne zugucken. Ja. Das ist ja dann quasi wieder, wie sagt man, Front Kitchen. Also die Leute können quasi wieder zugucken.
Ja, das ist dann nicht, darf ich ihn bringen, das ist dann nicht Running, sondern Driving Sushi. Aber
Du überleg mal, ich glaube in Berlin ist einiges möglich.
Und so ist das.
Driving Sushi ist echt mal selten dämlich.
Was, das ist mega. Du holst dir den Anruf und sagst, ja klar, wir sind in 20 Minuten bei Ihnen. Dann einer fährt den Bus, der andere rollt das Sushi. Und das ist die Idee.
Der eine pökelt schon mal den Sushi-Reis. Keine Ahnung, was man mit dem macht, aber irgendwie muss der ja kleben.
So wird das getan.
Das kann nicht so schlecht.
Ich glaube, das ist ein super Schlusswort für die letzte Folge. Für das Ende dieser Folge.
Ja, wir hören in
Folge 2.
Jetzt sofort auf mit allen.
Stark. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, Folge 2. Und in der nächsten Folge geht es dann nochmal präziser um die Versorgung und die Hygiene in den Bären.
Da hast du mich.
Gegenüber von mir saßen Norman und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. Tschüss.
Ciao.